Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit unserer Katechismus-Sendung über die Glaubenslehre der Kirche. Die Verbindung der Kirche mit den nichtchristlichen Religionen und ganz besonders mit dem Islam ist heute unser Thema. Spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist der interreligiöse Dialog ein wichtiges Thema in der katholischen Kirche, denn eine zunehmend globalisierte Welt konfrontiert uns in immer mehr Lebensbereichen mit anderen Kulturen und anderen Glaubensauffassungen. Vor allem die Beziehung der Christen zum Islam ist immer wieder konfliktgeladen. In islamischen Ländern genießen Christen meist keine Religionsfreiheit und werden oft sogar verfolgt und unterdrückt. Zugleich leben in den traditionell christlichen Staaten jetzt immer mehr muslimische Einwanderer. Deshalb lohnt es sich, den Islam besser kennenzulernen und die Lehraussagen der katholischen Kirche über diese Weltreligion ernst zu nehmen. In Nummer 842 lesen wir zunächst über die Verbindung der Kirche mit den nichtchristlichen Religionen allgemein. Alle Völker sind eine Gemeinschaft und haben einen Ursprung, da Gott das ganze Menschengeschlecht auf dem gesamten Antlitz der Erde hat wohnen lassen. Auch haben sie ein letztes Ziel, nämlich Gott, dessen Vorsehung, Zeugnis der Güte und Heilsratschlüsse sich auf alle erstrecken, bis die Erwählten in der heiligen Stadt vereint sein werden. Und weiter heißt es in Nummer 843, die Kirche anerkennt bei den anderen Religionen, dass sie, wenn auch erst in Schatten und Bildern, nach Gott suchen. Somit betrachtet die Kirche alles, was sich in den Religionen an Wahrem und Gutem findet, als Vorbereitung für die Frohbotschaft und als von dem gegeben, der jeden Menschen erleuchtet, damit er schließlich das Leben habe. Um den Islam, die Beziehung der Kirche zu den Muslimen, geht es konkret in Nummer 841 des Katechismus. Und hier heißt es, die Heilsabsicht umfasst auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Festhalten am Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einzigen Gott anbeten, den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tag richten wird. In diesem Abschnitt bezieht sich der Katechismus ausdrücklich auf das Dokument Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils in der Nummer 16. Was genau es heißen soll, dass sich die Heilsabsicht Gottes auch auf die Muslime bezieht und welche Gemeinsamkeiten wir tatsächlich in unserem Glauben an den einzigen Gott haben, das klären wir heute in der Katechismusreihe. Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim ist heute bei uns zu Gast und wird uns als katholischer Priester die Nummern 841 bis 843 des katholischen Katechismus erklären.
Liebe Schwestern und Brüder, diesen Impuls möchte ich dem Thema widmen, das Besondere am christlichen Gottesbild im Vergleich zum Islam. Wir haben ja in unserer Umwelt häufig auch mit Muslimen zu tun und Christus sendet uns ja auch dazu, allen Menschen das Evangelium gegenüber zu bezeugen. Und so stellt sich vielen von uns immer wieder die Frage, wo sind nun die Unterschiede, beziehungsweise was müssen wir oder können wir den Angehörigen des Islam bezeugen? Zunächst einmal ist wichtig, dass wir mit großer Hochschätzung allen Muslimen begegnen. Das gilt natürlich für alle Menschen, aber noch einmal besonders auch gegenüber den Angehörigen des Islams. So lädt uns auch das Zweite Vatikanische Konzil ausdrücklich ein in seiner Veröffentlichung Nostra Aetate. Gibt es ein ganzes Kapitel, das Kapitel 3 über den Islam, und dort werden wir als Christen eingeladen, bei den Muslimen mit besonderer Bewunderung zu sehen, wie sie den einzigen Gott anbeten, in der Hingabe gegenüber Gott ganz besonders sich wie Abraham verhalten, der sich Gott ganz unterwirft. Und darüber hinaus in vielen Glaubensäußerungen sie sich mit unseren Vorstellungen treffen, zum Beispiel auch bei der Auferstehung der Gerechten. Es gibt natürlich auch Unterschiede. Wichtig ist, dass wir immer bereit sind, von Andersglaubenden zu lernen. Eine zweite Grundlinie dürfen wir nie außer Acht lassen, wenn wir es mit anderen Religionen zu tun haben. Auch beim Islam gilt das Prinzip, es gibt nicht den islamischen Glauben, es gibt nicht den einen Muslim, der exakt benennbare, klare Glaubensvorstellungen hat, sondern es gibt auch im Islam eine große Bandbreite, das zeigt sich ja schon in den verschiedenen Grundrichtungen, wie dem schiitischen Islam, der vor allem im Iran sein Zentrum hat, und dem sunnitischen Islam, der in Saudi-Arabien sein Zentrum hat. Diese Richtungen sind sich ja auch innerislamisch keineswegs einig, und daher ist es auch für uns als Christen, wenn wir ihnen begegnen, nicht einheitlich zu sehen, was ein Muslim glaubt. Ähnliche Dinge gibt es ja auch bei uns im Christentum zwischen den verschiedenen Konfessionen. Ein paar Grundlinien kann man aber, glaube ich, trotzdem benennen. Da ist zunächst der Begriff Kismet, der eigentlich türkisch ist, aber auf ein arabisches Wort auch zurückgeht und wir gerne mit Schicksal übersetzen. Nach islamischer Vorstellung hat der Mensch ein von Allah zugeteiltes, unabänderliches Schicksal, und es kann durchaus vorkommen, dass dieses Schicksalsdenken, man bezeichnet es auch mit dem Fachbegriff Fatalismus, den Willen des Einzelnen lähmt. Zum Beispiel, wenn jemand in Armut lebt, wird im islamischen Bereich das häufig dann als Schicksal verstanden, sodass der Einzelne keine Motivation vom Glauben her bekommt, an seiner armseligen Situation viel zu ändern, oder umgekehrt, einer, der helfen könnte, nicht so sehr motiviert ist, dem anderen zu helfen, weil er sich ja denken kann, das hat eben Gott so gefügt und der Wille Gottes ist unabänderlich, ist heilig, also ist es auch gerecht und richtig, dem anderen nicht zu helfen, ihn in seiner Armut zu belassen. Das kann sich auch bei großen Hilfsprojekten in der Welt auswirken. Ich kann mich erinnern, jüngst zum Beispiel bei einer großen Impfkampagne in Pakistan zur Bewahrung vor der Kinderlähmung gab es große Angriffe gegen diese Kampagne bis hin zu Terroranschlägen. Denn auch da gilt das Prinzip, wenn jemand diese Krankheit bekommt, ist es einfach Schicksal. Warum sollte man sozusagen was dagegen tun, dass das Schicksal, das Gott schickt, sich eben ereignet? Für uns als Christen ist das ein wenig anders zu verstehen. Wir glauben zwar auch, dass Gott allwissend ist und dass er das Leben des Einzelnen kennt, aber das schränkt nie deine Entfaltungsmöglichkeiten als Mensch ein. Gott sieht zwar dein Leben vor, aber in seiner Vorsehung bist du nicht eingeschränkt. Man könnte es auch so verstehen, er passt dann seine Schickungen und Fügungen auch an deine menschlichen Entscheidungen an. Wir bezeichnen es gerne mit dem Wort, Gott schreibt auf ungeraden Zeilen gerade. Das heißt, er hat immer wieder die Möglichkeit, auch wenn du dich nicht nach seinem Willen entschieden hast, dein Leben wieder in neue Bahnen zu lenken, und umgekehrt kannst du auch wirklich Einfluss ausüben auf die Lenkung deines Lebens, je nachdem, wie du dich Gott öffnest, wie du dich von ihm führen lässt, wird sich auch dein Leben verändern. Das ist nicht definitiv festgelegt. Wir glauben nicht daran, dass alles in deinem Leben schon vorherbestimmt ist.
Auch wenn Gott den Menschen noch unbekannt ist, dann ist er ihnen doch nahe, da er allen Menschen Leben, Atem und alles gibt und da er will, dass alle Menschen gerettet werden. So eine wichtige Aussage des katholischen Katechismus in Nummer 843. Die Heilsabsicht Gottes umfasst also nicht nur Christen und vielleicht das jüdische Volk, sondern eben auch Muslime und alle anderen Religionen. Zu den Muslimen haben wir als Christen deshalb eine besondere Verbindung, weil sie festhalten am Glauben Abrahams, der auch der Stammvater für Juden und Christen ist. Dennoch wissen wir aus der aktuellen Politik, dass die Beziehung der Christen zum Islam oftmals belastet ist. Gerade das Thema Religionsfreiheit ist ein großes Streitthema zwischen unseren Religionen. Während in islamischen Ländern Christen oft keine Religionsfreiheit genießen, keine Kirchen bauen dürfen und keine Erlaubnis haben, in Schulen staatlichen Religionsunterricht zu geben, so leben zugleich immer mehr muslimische Einwanderer in den traditionell christlichen Staaten und fordern dort selbstverständlich Rechte für sich und ihre Glaubensgemeinschaft ein. Die Lehren des Islam und der Kontakt mit Muslimen kann uns als Christen deshalb nicht gleichgültig sein. Viel eher müssen wir den Islam wirklich kennenlernen und offen auf Muslime zugehen, damit ein friedliches Miteinander gelingen kann. Einige Beispiele und Hilfen dazu gibt uns heute hier bei Radio Horeb Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim.
Ein zweites ist in der Begegnung mit Muslimen, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen und auch ein großer Unterschied zu uns als Christen. Das betrifft das Verständnis zwischen Gemeinschaft und Person. Im Islam zählt die Umma ganz viel. Die Umma ist die Gemeinschaft aller Muslime, die Gemeinschaft der Glaubenden. Aber nicht nur die ganz große Gemeinschaft zählt viel, sondern auch die Großfamilie, die größere Einheit steht immer über dem Einzelnen. Der einzelne Glaubende versteht sich immer als ein Glied einer größeren Gemeinschaft und tritt hinter dieser größeren Gemeinschaft auch immer wieder zurück. Er ordnet sich denjenigen unter, die diese größere Gemeinschaft bestimmen und verzichtet deswegen häufig auch auf eine gewisse Individualität. Im Christentum ist es genau umgekehrt drum. Wir betonen zwar auch die Gemeinschaft der Kirche zum Beispiel, aber zunächst einmal steht im Mittelpunkt deine Berufung von Gott, deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zum Beispiel. Und erst die Gemeinschaft entsteht erst dadurch, dass du dich mit anderen verbindest, die auch in dieser Beziehung zu Jesus Christus leben. Beim Islam eben eher umgekehrt. Gott wendet sich an die Gemeinschaft. Du bist erst dann in der Beziehung sozusagen zu Gott, wenn du dich dieser Gemeinschaft eingeordnet und untergeordnet hast. Aber auch da kann man sicher voneinander lernen, denn bei uns ist dadurch auch eine sehr starke Gefahr zum Individualismus gegeben, während im Islam eine Gefahr eben gegeben ist, dass der Einzelne zu sehr an Verantwortlichkeit verliert oder zu gering geachtet wird. Das hat auch seine Konsequenzen ja bis ins Politische hinein. Gerade auch die Demokratie baut ja auf dem Selbstbewusstsein des einzelnen Bürgers, auch zum Beispiel in den Wahlen und der Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, während im Islam eben mehr immer der Clan im Mittelpunkt ist, wo eben der Staat sich eher aus Großfamilien, aus größeren Einheiten aufbaut und nicht so sehr auf der Einzelverantwortung jedes seiner Bürger. Ein drittes können wir beim Islam erkennen, was auch wieder teilweise vorbildlich ist, wo wir aber auch wieder als Christen, denke ich, dem Islam etwas zu bezeugen haben. Und es betrifft die Gottesbeziehung nun direkt. Im Islam ist sehr stark das Element der Unterwerfung gegeben. Das drückt sich ja auch im Gebet aus. Man wirft sich 5-mal am Tag vor Gott bis auf den Boden nieder, betet ihn auf diese Weise an. Das kennen die im Christentum an manchen Punkten ja auch, aber ist nicht so ausgeprägt. Dafür steht weniger die Liebesbeziehung zwischen dem Einzelnen und Gott im Mittelpunkt. Entscheidend ist, dass sich der Muslim ganz Gott unterwirft, sich in sein Schicksal auch ergibt und eben die Allmacht Gottes respektiert. Für uns steht im Mittelpunkt mehr diese Liebesbeziehung, wo die Liebe Gottes sogar immer schon meiner Liebesantwort wiederum vorausgeht, wie es im 1. Johannesbrief ja heißt, er hat uns zuerst geliebt. Der Satz, Gott ist Liebe, Gott ist die Liebe, ist sicherlich mehr jüdisch-christlich als muslimisch. Und ich glaube, an diesem Punkt können wir wirklich Zeugen sein. Die Liebe Gottes, auch den Menschen anderen Glaubens zu bezeugen, kann niemals falsch sein. Und das ist ja auch im christlichen Verständnis vor allem eine Tat. Ich rede nicht nur davon, dass Gott alle Menschen liebt, sondern wenn, dann muss ich es ja auch leben und bewusst auch gegenüber denen leben, die diese Liebe in dieser Form noch nicht so kennen. Nehmen wir uns wieder ein Wort des Lebens her bei Lukas. In dieser Versuchungsgeschichte sagt Jesus zum Satan unter anderem, ihm allein sollen wir dienen. Und ich glaube, genau das leben Muslime ganz stark, dass sie sich als Diener des einzigen Gottes verstehen. Drückt sich übrigens auch in vielen Eigennamen der Muslime aus. Der berühmte, oder der Name Abdullah heißt genau das. Diener Gottes sein. Und ich glaube, das dürfen wir als Christen auch sagen und lernen und immer wieder neu betonen. Nehmen wir uns die drei Worte daher als Wort des Lebens, ihm allein dienen. So bitten wir wieder um den Segen. Es segne euch und alle, die euch anvertraut sind, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
Von Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim haben wir heute in der Katechismus-Sendung gehört, wie die katholische Kirche dem Islam begegnet. Um die Beziehung der Kirche zu den Muslimen und zu anderen nichtchristlichen Religionen geht es im katholischen Katechismus in Nummer 841 bis 843. Dort wird besonders betont, dass alle Völker eine Gemeinschaft sind und einen Ursprung haben, da Gott das ganze Menschengeschlecht zum Heil erschaffen hat. In allen Religionen können wir deshalb auch Wahres und Gutes finden, das in der Tat von Gott kommt. Auf diese Weise können wir lernen, anderen Religionen, insbesondere auch dem Islam, mit Respekt und Offenheit zu begegnen, ohne aber unsere eigenen Glaubensgrundlagen zu vergessen. Der Katechismus der katholischen Kirche möchte keinesfalls die Grenzen zwischen den Religionen aufweichen, sondern vielmehr einen bewussten Dialog zwischen den Religionen fördern. In dieser Hinsicht beruft sich der katholische Katechismus auf das Zweite Vatikanische Konzil, insbesondere auf die Konstitution Lumen Gentium, Licht der Völker, in Abschnitt 16. Wir laden Sie, liebe Hörer, ganz herzlich ein, den Katechismus in Nummer 841 bis 843 nachzulesen und vielleicht auch einen Blick in die originalen Konzilsdokumente des Zweiten Vatikanums zu werfen. Diese Texte finden Sie im Internet, zum Beispiel auf der Seite des Vatikan unter www.vatikan.va. Wenn Sie einfach die heutige Sendung mit Gedanken von Pfarrer Bernhard Hesse noch einmal nachhören möchten, dann schauen Sie ins Internet auf www.horeb.org. Dort gibt es die heutige Sendung als Podcast und Download. Eine kostenlose CD senden wir Ihnen gerne zu, wenn Sie sich bei unserem CD-Dienst in Immenstadt melden. Die Telefonnummer dort ist 083 23 96 75 120. Ich wiederhole noch einmal die Telefonnummer 083 23 96 75 120. Mein Name ist Monika Waget und ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Tag. Viel Freude mit den weiteren Sendungen bei Radio Horeb.